ist jetzt mein harter Eingriff, weil es dauert noch mal so lange und man hat es schon begriffen und es ist sehr schön und wir haben noch so viele andere Platten. Das nächste Stück ist nämlich noch viel schlimmer, weil es eine Viertelstunde dauert und das werden wir uns auch nicht so ganz ganzen Gänze anhören. Aber es ist total interessant, weil eben 3 Jahre nach dem, was wir gerade hörten, 1977 hat eben Cecil Taylor, der Free Jazz Pianist par excellence sozusagen, der sie eben auch sehr verehrt hat, sie eingeladen, ein gemeinsames Konzert zu machen, zu probieren, was passiert, wenn die beiden jetzt zusammenspielen. Und das Ganze gibt es als Produkt auch. Also das ist dieses Doppelalbum Embraced Mary Lou Williams and Cecil Taylor. Und es ist ein interessantes Dokument, weil es eigentlich auch ein Scheitern dokumentiert. Es hat nämlich nicht ganz hingehauen und danach waren auch beide so ein bisschen verstimmt. Und es ist so wie nach schlechtem Sex, irgendjemand muss Schuld haben sozusagen. Und natürlich sagt er, sie hat Schuld. Weil sie hätte einfach nur ihr Ding gespielt und wäre gar nicht auf ihn eingegangen, sagt Cecil Taylor, der natürlich seine wahrscheinlich viel geschlossenere Welt hat, was sein Klavierspiel oder seine Musik damals betraf, als sie, die eben sowohl den Boogie-Woogie konnte, als auch eben diese freien Sachen. Und dann zwischendurch geht sie eben auch in den Boogie-Woogie und so. Und dann kommt er wiederum nicht so richtig mit. Also es ist ein wahnsinnig interessantes Dokument. Und es ist auch stereophon so aufgenommen, dass man in einem sie und im anderen Lautkanal ihn hört. Es sind einfach nur diese beiden Klaviere. Nee, es gibt auch noch Bass und Schlagzeug, aber ich weiß gar nicht, ob auf dieser Nummer, die ich jetzt vorhabe, zu spielen. Und es ist sehr interessant, irgendwie spielen sie aneinander vorbei, aber sie wollen zusammen spielen und eben sie ist schon Mitte 60 und kommt da eben aus Kansas City, Boogie Woogie und alles und hatte diese Bebop oder Third Stream Sachen schon hinter sich, dann beim Bürgerrechts Funk Jazz und jetzt eben dann das und das ist einfach hörenswert. Vielleicht nehmen wir einfach mal so 5 Minuten davon oder so. Wir können auch die ganze Viertelstunde hören. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne euch nicht so gut, was jetzt angeraten ist. Ich fange einfach mal an. Auf jeden Fall ist das Stück hier, ist glaube ich eins von Cecil Taylor geschriebenes, Ayizan, genau. Die von ihr sind dann eben auch von den Titeln her gleich nicht ganz so interessant. Die heißen dann Back to the Blues zum Beispiel. Aber sie spielen auch I Can't Get Started von Gershwin. Aber ich glaube, wir nehmen mal dieses Cecil Taylor Stück, und weil es dann interessant ist, inwiefern sie mithält und dann doch nicht. Also ich finde, sie macht es gut, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz. Funktioniert nicht so ganz. Ich hoffe, dass das jetzt dieses Mikrofon des Radiosenders nicht. Ich meine, falls es sich im Radio jetzt gerade komisch anhört und raschelt, ich versuche gerade die Hülle der Platte so zu stecken, dass man sie sieht. Es könnte am Mikrofon rascheln. Ach, scheiße, ist egal. Das habt ihr jetzt alle gesehen. Genau, ich spiele lieber die Platte. Wo ist eigentlich die andere Hülle? Ich würde so gerne das wieder reinstecken.
Kann man sagen, so wir tauschen.
Ah ja, gut, das geht auch. Das geht auch. Und 77 jetzt, ne? Ich glaube sogar Carnegie Hall. Mal sehen, wer wo ist. Von den Kanälen. kurz mal zwischen. Nein, ich wollte nur die Zwischenfrage stellen. Wer ist wo? Was meint ihr?
Also,
sie ist da, ne? Ja, genau. War auch meine Vermutung. Und da ist er.
Also ein bisschen können wir schon noch, oder? Wer wollte jetzt nicht mehr?
Es geht nämlich gerade, man sieht ja bei Rillen immer so schön, was kommt. Es wird gleich noch ein bisschen lauter und dann mache ich einfach Stopp irgendwann. Oder jemand kommt und macht Stopp. Das wäre doch demokratisch. Hier ist der Stopp. Ich mache so lange an, bis jemand kommt und Stopp drückt. Kasse war das jetzt, glaube ich, das Argument. Verkaufsschädigende Musik. Genau.
Wo ist die Aufnahme entstanden?
Wo? Ich glaube, es ist wirklich, irgendwo ist ja die Hülle unterwegs. Ich glaube, es ist die Carnegie Hall. Bitte? Also, ich finde es auch gar nicht so schlimm gerade. Ja, aber irgendwas funktioniert nicht. Das wird schon. Beide haben ja hinterher auch gesagt.
Also, so selbstbewusst und so frisch, wie sie die ganze Zeit in der Entwicklung mitmacht, da wird sie hingestellt, wie sie dienlich macht.
Von ihm aus?
Ja,
weil er gibt einfach nur vor, sozusagen. Und sie kann machen, was sie will. Ich glaube, man denkt sogar, er hört sie gar nicht. Und man denkt aber.
Ist er noch so, dass sie nicht reagiert?
Er hört sie schon, aber er versucht sie noch zu übertönen. Sie versucht ja auf ihn einzugehen jedes Mal.
Ja,
das ist ja schon, sie versucht dann zarte Töne wieder reinzubringen und er haut dann wieder drauf.
Ja.
Dann macht sie aber auch nicht. Irgendwann ist sie Schlachter.
Ja, das ist schön, also sie bleibt dann selbstbewusst und macht ihr Ding. Ja, und sagt,
ja. Es ist total spannend eigentlich und ich habe witzigerweise, ich schreibe ja eigentlich Romane und in einem Roman geht es auch ganz stark um sie mit auch, die spielt da eine große Rolle, der Roman heißt Jungfrau und ich hatte dann irgendwie meine Lesung in der Schweiz aus dem Roman, nee, ich schrieb ihn erst noch und hatte gerade diese Szene auch in dem Roman irgendwie drin, weil mich das interessiert, was passiert hier eigentlich und da war dann ein Konzert nach meiner Lesung in einem, es war, glaube ich, auch im Rahmen eines Jazzfestivals oder war es nur am selben Abend, an einem Ort spielte jedenfalls Irene Schweizer Klavier mit Oliver, kann es sein, Oliver Lake? Mit Oliver Lake? Ja, ne? Keine. Ja, Mensch, mit wem war das? Auf jeden Fall war es auch so. Sie spielte im Grunde genommen seine Musik und wir waren dann im selben Hotel und ich habe am nächsten Morgen am Frühstückstisch sie darauf angesprochen, wie sie das jetzt fand am Abend vorher. Und sie hat im Grunde genommen dasselbe gesagt. Sie hat dasselbe gesagt, was hier auch gesagt wird. Der Typ macht seine Musik und ich kann sehen, dass ich da irgendwie mitkomme. Und dann habe ich sie sogar auf dieses Konzert angesprochen, gefragt, ob sie das kennt und so. Das war eine total irre Situation. Irene Schweizer, die hätte ich eigentlich einstecken müssen. Scheiße, die habe ich vergessen. Aber die habt ihr selber immer wahrscheinlich. Ja, ja.
Letztes Jahr.
Ja, nee, weil das ist genau so ein Punkt jetzt, wo ich an meinem Regal nicht war. Bei Sch war ich nicht. Ja gut, okay, auf jeden Fall ist das einfach ein wahnsinnig interessantes Dokument und irgendwie fand ich es jetzt gerade beim jetzt mal wieder nochmal hören gar nicht mehr so schlimm. Aber es geht irgendwie schon, ist schon richtig, also er macht die platt. Kann man schon so sehen. Und jetzt würden wir aber wieder zurückspringen in der Zeit zu diesem Punkt, weil wir ja mit Mary Lou Williams 1929 quasi schon eingesetzt hatten. Jetzt bin ich wirklich hier mit diesen All-Female Big Bands der 40er Jahre während des Zweiten Weltkriegs. Und da habe ich jetzt als Exemplar The International Sweethearts of Rhythm, eine All-Black, All-Female Swing Big Band, die eben auch wirklich danach dann wirklich auch nichts mehr zu melden hatten. Die waren eben auch genau während der Kriegsjahre groß. Also was heißt groß? Sie haben eben praktisch die Lücke auch gefüllt. Und wenn man sich das anhört, ist einfach toll, weil man hat eben eine richtige Big Band. Da gebe ich auch gleich mal das Cover rum, weil man hat auch wirklich schöne Bilder von der Band. Ist sogar mit hier so. Ist auf dem feministischen Label Rosetta Records erschienen, diese Compilation. In den 80er Jahren. Aber das Tolle ist eben, wenn wir das jetzt so hören, man würde nicht sagen, für eine Frau ganz gut. Das wurde denen aber natürlich gesagt, wenn sie in Männerbands spielten. Aber als Gesamtorchester ist einfach komplett amtlich, super gut swingende Mitte 40er Jahre Jazz, wie auch von sonst vielleicht Jimmy Lunsford oder so. Und spielen wir mal zwei Stücke, die sind eh nur kurz, 2,5 Minuten und das Cover muss ja auch noch rumgehen. Einmal Jump Children, da hat man den ganz interessanten Effekt, dass wenn die ganze Band singt, dass das jetzt plötzlich nur Frauenstimmen sind, ist fast das Irritierendste dran. Weil man hat ja oft bei Big Bands, dass alle plötzlich die Bläser dann irgendwie so einen Riff singen, irgendeine so eine Zeile. Und sie singen dann Jump Children und man denkt, oh Mensch, die haben aber echt helle Stimmen. Können wir auch wieder rumgehen lassen. Ein anderes Stück. Ich merke es gerade, aber ist auch gut, aber dieses, das mit den hellen Stimmen halt. Jetzt, Jump Children. Entschuldigung.
Looking at
Und jetzt noch eins. Weil die haben eben auch tolle, nehmen eine tolle Tenorsaxophonistin, nehmen eine tolle Schlagzeuger. Ich meine, alle, die wir hören, sind Frauen. Und die spielen einfach sehr gut. Ich hatte mir noch ein anderes Stück rausgesucht, auch Mitte der 40er. Don't Get It Twisted. Hören wir doch auch noch mal, als man das Richtige erwische. Bitte? Sehr gut, ne? Die ist auch berühmt geworden noch ein bisschen, aber eben immer nur dann als eine Art Novelty, ne? Da gibt es eine toll spielende Trompeterin. Es gab auch so eine andere, Valeda Snow, die hätte ich auch mitbringen können. Die hatte dann, dann wird dann immer so gesagt, the female Louis Armstrong oder so, ne? Eine andere Chance gibt es gar nicht. Also, Moment mal, ich muss mich konzentrieren, dass ich das Richtige erwische. Genau, es müsste dieses sein. Wäre man gerne dabei, also wäre ich gerne dabei gewesen. Also ich meine, genau, wir brauchen es nicht, ne? Man muss es nicht immer wieder sagen, dass das einfach sehr, sehr gut ist. Die Hülle kommt dann irgendwann wieder, ne?
Genau.
Er kann es nicht aushalten, wenn ich meine Platten so schlecht behandle. Darüber sprachen wir schon beim Essen. Was soll ich tun? Ich habe keine Hülle.
Ich
nur so Seiten. Ja. Sehr schön. Ich habe dann als nächstes.
Mama, ein Foto.
Genau.
Ich räume so auf.
Als nächstes habe ich jetzt Melba Liston, also eine Posaunistin, die auch als Big Band-Arrangeurin sehr erfolgreich war die auch bei, ich glaube, bei Quincy Jones hat sie zuerst in den 50er Jahren gespielt. Und hier hat sie jetzt 1958 ein Soloalbum, also was heißt ein Soloalbum, unter ihrem Namen machen können. Aber ich bin mir sicher, dass der Titel auch nicht von ihr direkt stammt. Melba Liston and Her Bones. Ne? Also es ist halt... Das war ein Apostroph vorm B, aber das Trom ist weggelassen worden. Weil sie hat tatsächlich lauter Posaunisten noch mit am Start. Das ist ein bisschen das Konzept dieser Platte. Sie spielt die Solo-Posaune, sie ist eben eine wirklich sehr gute Solistin, aber sie hat das auch alles arrangiert. Und der Gedanke hier ist, dass da lauter berühmte Posaunisten spielen in der Band. 1958 aufgenommen, genau. Al Gray, Benny Powell, eigentlich Benny Green. Also drei Posaunisten außer ihr noch. Und ansonsten eine Rhythmus-Section. Und Tuba gibt es aber auch bei einem Stück und so. Also es ist sehr stark auf Blech gesetzt. Aber eben Bones, naja. Auf jeden Fall ist es aber wunderschön. Also ich habe hier jetzt mal so ein Stück ausgesucht, was eher eine Ballade ist und eher so ein schönes Klanggemälde sozusagen. Und sie ist eben eine wirklich hervorragende Arrangeurin auch. Was man jetzt hier ganz gut... Oh, das ist zu laut. Die sind eben verschieden laut, diese Dinge. Thank you.
Eine Aufnahme aus dem... Auch schön, ne? Weiche Knochen, ne? Ja. Eine Aufnahme aus dem Jahr der Einführung der Stereophonie, jedenfalls der offiziellen. Hat man auch gemerkt. Jetzt, ich glaube, es waren ja dann doch mehrere Posaunisten, die da solierten, ne? Nicht nur sie. Ich weiß auch nicht genau gut genug, wie sie klingt. Das ist ja bei Jazz immer so toll, dass man eigentlich die Leute erkennen kann, aber... Dazu kenne ich sie auch nicht gut genug, aber ich finde, es war auch sehr schön arrangiert. Und ich habe jetzt noch, witzigerweise haben wir bisher übrigens nur Afroamerikanerinnen, merke ich gerade. Das ist mein Fable wahrscheinlich. Auf jeden Fall auch die hier, V. Red, ist eine Saxophonistin, die dann später auf Atlantic Soul, auch Soul-Aufnahmen, also Soul-Jazz wie King Curtis oder so aufnahm. Aber hier haben wir sie 1962 mit noch einem reinen Jazz-Album. Ich meine, die Grenze ist sowieso fließend und es spielt hier zum Beispiel Roy Ayers, das Vibraphon, der ja auch später eigentlich Soul machte. Und Russ Freeman, ein sehr früh gestorbener, toller West Coast Pianist, spielt das Klavier. Und sie eben Altsaxophon. Ich sehe gerade, der Trompeter ist als Kansas Lawrence in Anführungsstrichen bezeichnet, was ja zu der Zeit eigentlich immer hieß, dass der vertraglich woanders gebunden war und eigentlich natürlich nicht Kansas Lawrence heißt. Und da das hier ein faksimiliertes Produkt ist, nach dem alten Cover nachgedruckt, kann ich jetzt gar nicht sagen, wer die Trompete spielt. Das ist ja ein Ding. Vielleicht weiß ja, so richtige Jazzfans sagen mir natürlich jetzt gleich, klar, Clark Terry oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Der gerade starb, ne? Mal sehen, ob richtige Jazzfans da sind. Und das Stück, was sie hier spielt, ist Charlie Parkers Now's the Time.
You heard it every way, a dog will have his day. But when it comes to wailing dogs, they got a famous say. So they can do the waiting.
Und sie singt auch. Selbst.
You just round the corner store, but now I'm gonna play. Now's the time to wail. Not later, but right now.
Thank you.
Ich weiß es auch nicht.
Vielleicht ist sie gelesbisch.
Vielleicht sogar, ne?
Das war richtig bitter.
Mit so diesen angeschlänzten Tönen. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall ist es bestimmt bei später, man kann es sicher googeln, wer das hier spielt. Auf jeden Fall ist sie eine wirklich sehr, sehr gute Saxophonistin, finde ich. Jetzt kommen wir zu den ersten weißen Frauen. Und zwar Jutta Hipp, was ich natürlich.
Noch eine Frage.
Ja, immer.
Ella Fitzgerald.
Ella Fitzgerald, großartige Sängerin.
Eben.
Ja, ich habe tatsächlich eben, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt gehabt, war vielleicht ganz am Anfang, weiß ich noch nicht, dass eben ich hauptsächlich Instrumentalistinnen genommen habe, weil die Sängerinnen, das war das, was eigentlich immer sein durfte, weil die praktisch mit ihrem Körper singen und der männliche Blick will das eh, ne, sozusagen. Und dass die aber jetzt selber auch Instrumente spielen können, war nicht unbedingt vorgesehen. Und insofern habe ich, wenn es noch Zeit ist, habe ich ein paar Sängerinnen dabei, aber witzigerweise oder leider Ella Fitzgerald nicht mit dabei. Aber die ist natürlich sehr großartig, klar. Aber es gibt eben, das wäre dann ein ganzer Abend, dann in 2 Jahren oder so, nur Jazz-Sängerinnen oder immer ein Mann und eine Frau abwechselnd. Mhm. Oder eben auch ja, Little Jimmy Scott, der nie den Stimmbruch kriegte und wahnsinnig toll singen. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier Jutta Hipp und Jutta Hipp ist ein wahnsinnig interessantes Beispiel. Wahrscheinlich kennen das eh die meisten, aber sie ist eben die Frau, die als einzige damals oder als erste auch auf Blue Note Platten machen durfte und dann auch noch als Europäerin, die eben von dem Jazzkritiker Leonard Feather in Deutschland entdeckt wurde, in die USA geholt wurde. Und das ist aber auch eine Story in Frustration in ihrem Fall, auch weil sie hat dann eben 3 Alben bei Blue Note gemacht, alle in den 50er Jahren noch, als sie eine junge Frau noch war, und ist dann hat nie wieder irgendwas aufgenommen. Und es gibt die verrücktesten Geschichten darüber. Es gibt eine Magisterarbeit, die ich bei Knauer in Darmstadt mal gelesen habe, wo es darum geht, dass es wahrscheinlich eben wirklich der Fall war, dass sie eben sozusagen den Avancen des Jazzkritikers nicht folgte und daraufhin dann auch aus dem Jazzlexika, aus dem Leonard Feather'schen eigenen Encyclopedia of Jazz wieder gestrichen wurde. Und sie wurde dann Näherin in Queens und hat ihr Leben lang in einer Nähfabrik gearbeitet und nie wieder Klavier gespielt. Und hat dann noch für das Jazzpodium, glaube ich, immer so kleine Zeichnungen von Jazzmusikern, wie sagt man denn, Karikaturen von Jazzmusikern hergestellt. Und es ist total rührend, wenn man das Archiv da in Darmstadt, da bin ich mal hin, da haben sie eine große Akte über sie, sieht, was sie dann für Fotos geschossen hat und wie sie wahnsinnig gerne immer zu anderen Jazzkonzerten ging und andere bewundert hat. Und irgendwann kam dann mal aus Japan in den 80er Jahren oder so ein richtiger dicker Scheck, weil plötzlich diese alten Blue Note Sachen als CDs wieder draußen waren und plötzlich kriegte sie einen Scheck und es war ganz schwer, sie überhaupt rauszufinden, weil sie da irgendwie ärmlich irgendwie in Queens wohnte. Und eine eigentlich irre, also in dem einen Roman von mir, wo es über Mary Lou Williams geht, ist auch sie die andere Geschichte, die sich durch das ganze Buch zieht, eigentlich eine Geschichte der Frustrationen und gleichzeitig eben ist eine großartige, in Leipzig angefangen habende, sogar noch in der Swing-Jugend sozusagen, verbotenerweise Jazz gespielt, dann in den 50ern ganz stark, eben ganz groß in Frankfurt auch und in München aber auch aktiv gewesen und die Band, die wir hier hören von 1955 gleich, ein Jahr bevor sie in die USA ging und mit dieser Band wurde sie auch entdeckt in Duisburg, glaube ich, in einem Jazzkeller. Da spielen die Mangelsdorf-Brüder mit, also Posaune und Saxophon und Hans Koller spielt mit und Joki Freund, Altsaxophon oder Tenor auch, Tenor. Genau. Und das ist eine tolle das ist gar nicht witzig, sowas zu wissen. Das ist toll. Nee, das ist nämlich vor allen Dingen, weil das wirklich total tolle, eigentlich Cool Jazz, europäische Cool Jazz Musik ist und die es ja im Rhein-Main-Neckar-Gebiet damals auch ganz viel gegeben hat, weil man ja auch die US-Soldaten amtlich unterhalten musste und gut genug sein musste, dass es sozusagen denen genügte. Und da gab es eben einfach in Deutschland fantastische Musiker. Und darunter eben Jutta Hipp. Das ist ein Album, wo auf der einen Seite Mike Newarts oder Newarts British Jazzmen sind und auf der anderen Seite eben Jutta Hipp and her German Jazzmen. Ich glaube nicht, dass sie German Jazzmen in Deutschland hießen, aber da das eine amerikanische Platte, das ist nämlich schon eine amerikanische Platte, ne, war, ist das sozusagen, darum heißt es auch Cool Europe, das Ganze. Und es ist eben auch wirklich Cool Jazz auf der Höhe der Zeit. Und sie war damals vielleicht ziemlich stark beeinflusst von Lenny Tristanos Konzept. Also eigentlich, das ist jetzt wirklich mal sozusagen eigentlich weißer Jazz. Und dieses Stück, was ich spielen wollte, ach nee, ich bin ja auf dem falschen Teller, ist von dem Yoki Freund geschrieben und heißt Yogi. Und die ist eben da so sehr eben kontrapunktisch am Klavier dabei. Ziemlich toll, ne? Aber ich kann noch mal ganz kurz eins, wo die Bläser nicht so vorkommen, sondern wo sie selber das Klavier hauptsächlich zu hören ist, weil nämlich dann spiele ich noch eine Aufnahme aus den USA, wo sie dann bereits diesen Stil, dieses sehr Lenny Tristano-hafte, Cool-Jazz-hafte verlässt. Aber jetzt, das heißt Diagram.